DW Menschen und Märkte.
Gute Geschäfte. Die deutsche Luft- und Raumfahrt hat kaum einen Grund zur Klage. Was läuft schief bei der Deutschen Bank? Deutschlands größtes Geldhaus legt seine Quartalszahlen vor und ABS, die Untoten der Finanzbranche, sie kehren zurück. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Jahr für Jahr steigen weltweit immer mehr Menschen in ein Flugzeug, aus beruflichen Gründen oder um in den Urlaub zu fliegen. Der Luftfahrtindustrie beschert das gute Geschäfte. Die Auftragsbücher von Airbus sind so prall gefüllt, dass alle europäischen Werke für die nächsten 8 Jahre ausgebucht sind. Sorgen bereitet der Branche allein der schrumpfende deutsche Wehretat. Sabine Kinkertz berichtet.
Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie schreibt weiter Erfolgsgeschichte. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz auf 30,6 Milliarden Euro. Das ist doppelt so viel wie vor 10 Jahren und 7,8% mehr als 2012. Die Beschäftigtenzahl stieg um knapp 5% auf jetzt 105.500. Bernhard Gerwert, Präsident des Bundesverbandes der Luft- und Raumfahrtindustrie, BDLI, spricht von einem hervorragenden Jahr und meint damit vor allem auch seinen eigenen Arbeitgeber, den Airbus-Konzern. Die deutsche Luft- und Raumfahrt ist zu rund 70% von der Entwicklung des europäischen Branchenriesen abhängig. Airbus hat im vergangenen Jahr 626 Flugzeuge ausgeliefert und wegen der hohen Nachfrage beschlossen, die monatliche Produktionsrate ab 2016 um 10% zu erhöhen.
Wir haben 5.559 Flugzeuge im Auftragsbestand. Das ist ein Auftragsbestand von über 630 Milliarden Euro. Unsere Werke in Deutschland und in Europa sind über die nächsten 8 Jahre ausgebucht. Welche Industrie kann dieses von sich behaupten?
Ihren Höhenflug hat die Luft- und Raumfahrtindustrie allein der boomenden zivilen Luftfahrt zu verdanken. Marktprognosen sagen bis 2030 eine Verdoppelung des weltweiten Flugzeugbedarfs voraus. Wachstumstreiber sind die asiatischen Länder. Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie macht aktuell 70% ihres Branchenumsatzes in der zivilen Luftfahrt. Rechnet man die Zulieferer, wie beispielsweise Triebwerkshersteller und Ausrüster hinzu, sind es sogar fast 80%. Vor 20 Jahren sah das noch ganz anders aus. Da entfielen 80% des Umsatzes auf den militärischen Bereich. 2013 hatte der Bereich Sicherheit und Verteidigung, militärische Luftfahrt, nur noch 22% Anteil am Gesamtumsatz. Nach 2 Jahren im Minus legte das Ergebnis zwar um 7,2% auf 6,8 Milliarden Euro zu, aber
diese Zahlen dürfen über die kritische Zukunftsaussichten dieses Bereiches nicht hinwegtäuschen. Die Beschaffungszahlen werden zurückgehen, die Flotten werden verkleinert. Das heißt, auch das Wartungsgeschäft wird zurückgehen. Aus meiner Sicht noch viel gravierender. Es sind keine neuen, umfangreichen Entwicklungsvorhaben zu erkennen.
Lediglich im Bereich der Drohnen hat die Branche noch Hoffnung auf ein neues, größeres Entwicklungsprogramm in Europa. Das werde unweigerlich zu einem Kompetenzverlust führen, warnt Dietmar Schrick, Hauptgeschäftsführer beim BDLI.
Die heutigen Waffensysteme Tornado, Eurofighter, die nächsten 30, 40 Jahre betrieben werden, angepasst werden müssen an neue Bedrohungslagen. Und hier geht auch die Entwicklungsfähigkeit für die sogenannten Kampfwertsteigerungen verloren, bis hin zur Fähigkeit, diese Waffensysteme zu betreuen, zu reparieren und zu warten. Auch diese Fähigkeit ist gefährdet.
Anlass zur Sorge gibt es auch im dritten Segment der Branche der Raumfahrt. Dank der Hightech-Initiative der Bundesregierung habe sich Deutschland zu einer führenden europäischen Raumfahrtnation entwickelt. Die Krise in der Ukraine und die damit einhergehenden Sanktionen gegen Russland könnten die Branche jedoch in Schwierigkeiten bringen. Russland sei ein erheblicher Kunde, so Verbandschef Gerwert. Gäbe es Lieferverzögerungen, weil keine Ausfuhrgenehmigungen mehr erteilt würden, dann sei das ein Problem.
Alle unsere Produkte in der Raumfahrt haben amerikanische Komponenten, für die Fachleute ITER-Komponenten. Insofern, dass die Amerikaner entscheiden, dass es eine komplette Blockade gegenüber Russland gibt für amerikanische Produkte mit ITER-Komponenten, sind wir direkt betroffen. Und das könnte erstmal doch erhebliche Auswirkungen auf unser Geschäft haben.
Mit einem Umsatzanteil von knapp 8% ist die Raumfahrt allerdings das kleinste Standbein der Branche. Wie der Ukraine-Konflikt insgesamt die Rahmenbedingungen für das Rüstungsgeschäft verändern werde, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, sagt BDLI-Präsident Gerwert, der bei Airbus auch die Militärsparte verantwortet.
Soweit Sabine Kinkertz aus Berlin. Die Deutsche Bank ist das größte Geldhaus der Bundesrepublik und galt als Vorzeigeinstitut. Lang, lang ist's her. Seit Jahren machen die Frankfurter weit mehr schlechte als gute Schlagzeilen. Devisenmanipulationen, Zinsschiebereien, Hausdurchsuchungen. Die Bank muss aufpassen, nicht zur Skandalnudel der deutschen Finanzbranche zu werden. Heute haben die gebeutelten Banker in Frankfurt ihre Quartalszahlen vorgelegt. Ursula Mayer war dabei.
Entwickelt sich die Deutsche Bank vom Klassenprimus zum Sitzenbleiber? Im ersten Quartal hat die Bank 1,1 Milliarden Euro verdient, ein Drittel weniger als vor einem Jahr. Dieser Gewinneinbruch kommt für Dieter Hein vom bankenunabhängigen Analysehaus Fair Research keineswegs überraschend. Und er will dafür auch nicht so schlechte Noten verteilen.
Immerhin hat die Deutsche Bank über 1 Milliarde Gewinn erzielt. Im Vergleich zu dem Verlust von 1,4 Milliarden im vierten Quartal 2013.
Aber Hein sagt auch, am ersten Quartal lässt sich kaum ablesen, wie das restliche Jahr verlaufen wird. Auf jeden Fall braucht es in einigen Bereichen Nachhilfe. Stefan Bongard, Analyst bei Independent Research, benennt das größte Problemfach.
Gehakt hat es vornehmlich eben im Bereich Vermögensverwaltung. Da ist noch erheblicher Restrukturierungsbedarf da. Gut gelaufen sind die verbleibenden Kernsegmente, das heißt Investmentbanking vergleichsweise gut, selbst wenn ein Gewinnrückgang da war. Privatkundengeschäft ist solide verlaufen.
Alles in allem kein abgrundschlechtes Zeugnis. Die Führungsspitze der Bank bezeichnete das Ergebnis als robust. Auch die Aktionäre zeigten sich zufrieden. Die Aktie legte zunächst zu. Im Vergleich zum Jahresanfang hat die Aktie damit aber rund 20% an Wert verloren. Noch einmal Analyst Bongard.
Die Kursentwicklung ist mit Sicherheit enttäuschend von der Deutschen Bank, wenn man es mit anderen Instituten vergleicht. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Deutsche Bank ja noch viele Probleme hat, die andere schon gelöst haben.
Über das Jahr gesehen hat das Frankfurter Geldinstitut also noch viel zu bewältigen. Zum einen sehen die Bankaufseher genau darauf, wie viel eigenes Kapital die Bank vorhält. Um finanziell besser dazustehen, gibt die Bank nun sogenannte Hybridanleihen heraus und will auf diese Weise zunächst 1,5 Milliarden Euro einsammeln. Das Besondere, diese Anleihen können unter Umständen in Eigenkapital umgewandelt werden. Damit ist allerdings für die Käufer ein hohes Risiko verbunden. Zum anderen ist die Bank dabei, ihre Altlasten weiter abzubauen. Sie hat den jahrelangen Rechtsstreit rund um die Pleite des Medienimperiums Kirch mit einem teuren Vergleich beendet. Doch nun gibt es Ermittlungen wegen Prozessbetrugs und die betreffen sogar die Führungsetage der Bank. Auch was die angeblichen Manipulationen beim Leitzins LIBOR und bei Devisen angeht, kann kaum Entwarnung gegeben werden. Der weltweite Devisenchef Kevin Rogers hat die Bank nun verlassen. Er sollte längst nicht der Einzige sein, findet Dieter Hein, Analyst bei Fair Research.
Wenn man einen Kulturwandel ernst meint, und das ist bei den Investmentbanken und der Deutschen Bank nötig, dann braucht es in der Führungsspitze unbelastete Leute, die den Wandel nach außen hin sichtbar machen können und nach innen durchsetzen können.
Gerade Co-Chef der Deutschen Bank Andrew Jain und Aufsichtsratschef Paul Achleitner können das aber nicht, findet Hein. Um also wieder Klassenbester zu werden, sind noch viele Hausaufgaben zu erledigen.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Ursula Mayer. Im Auto ist ABS seit langem nicht mehr wegzudenken. Das Anti-Blockiersystem sorgt für sicheres Bremsen auch im Notfall. Die Räder blockieren nicht, auch wenn man das Bremspedal mit aller Kraft durchtritt. Der Wagen ist noch zu kontrollieren. ABS in der Finanzwelt, das ist ungefähr das genaue Gegenteil davon. Die Asset-Backed Securities sind nämlich alles andere als Bremshilfen. In der großen Finanzkrise, die mit dem Zusammenbruch der Lehman Bank begann, galten ABS als Beschleuniger. Diese Papiere waren als Teufelszeug gebrandmarkt. Zu Unrecht, wie einige Finanzexperten meinten. Und siehe da, jetzt sind sie wieder da, die Brandbeschleuniger der Krise. Mein Kollege Andreas Becker hat herausgefunden, dass daran die EZB nicht ganz unschuldig ist.
Mario Draghi hat es nicht leicht. Der Präsident der EZB, der Europäischen Zentralbank, hat die Zinsen auf Rekordtief gesenkt und den Banken günstige Milliardenkredite gegeben. Trotzdem kommt die Wirtschaft der Eurozone nicht in Schwung. Was also tun? Der Rat der EZB diskutiert nun über quantitative Lockerung nach dem Vorbild der US-Notenbank Fed. Das soll noch mehr Geld in den Markt pumpen. Volkswirte wie Kurt Küster von der Universität Bonn nennen das eine Ausweitung der monetären Basis.
Ein Instrument kann halt sein, dass die Zentralbank ganz bewusst eine Ausweitung der monetären Basis herstellen will und einfach in großer Menge aktiver kauft, um die langfristigen Zinsen am Markt zu senken.
Wenn aber die Zentralbank selbst zum Großeinkäufer von Wertpapieren würde, stellt sich die Frage, was genau sie kaufen soll. Schuldpapiere kriselnder Euro-Länder will sie nur im Notfall kaufen, dann aber unbegrenzt. Eine weitere Möglichkeit ist der Ankauf privater Schulden. Weil das in Europa aber meist Bankkredite sind, ist das gar nicht so einfach, sagt Mario Draghi.
It's not easy to design a program of QE on private debt.
Es ist nicht leicht, ein Programm zum Aufkauf privater Schulden zu entwickeln, das gleichzeitig groß ist und kein Risiko für die Finanzstabilität darstellt. Aus diesem Grund will die EZB unbedingt den Markt für ABS-Papiere weiterentwickeln.
ABS steht für Asset-Backed Securities, auf Deutsch forderungsbesicherte Wertpapiere. ABS gehören zur Gruppe der verbrieften Anlageprodukte. Zu den großen Emittenten solcher Papiere in Europa gehört die Finanztochter des Autobauers Volkswagen, Volkswagen Financial Services. Über sie wird in Deutschland jedes zweite Auto aus dem Haus Volkswagen finanziert oder geleast. Stefan Rolf, der Leiter des Bereichs ABS, erklärt das Verfahren.
Die Erwartungen der zukünftigen Raten werden an die Investoren verkauft. Und dafür bekommen die Investoren natürlich Zinsen. Und die Investoren erhalten dann an unserer Stelle die monatlichen Kundenzahlungen.
Zahlreiche Kredite zu Paketen bündeln und an Investoren weiterverkaufen, so wurden auch minderwertige Immobilienkredite aus den USA verarbeitet. Diese Papiere gelten als ein Auslöser der weltweiten Finanzkrise und sind seitdem in Verruf geraten. Autofinanzierer Stefan Rolf findet dagegen, man dürfe ABS-Papiere nicht pauschal verurteilen.
Als Beispiel kann ich Ihnen sagen, dass es keine einzige deutsche Auto-ABS-Transaktion gibt, egal jetzt ob Volkswagen oder eine andere von unseren Mitbewerbern, die jemals einen Ausfall erlitten hat. Das gibt es schlichtweg nicht.
Die Kreditwürdigkeit der Autokäufer werde besser geprüft, so Rolf. Und selbst wenn jemand seine Raten nicht mehr bezahlen kann, bleibe als Sicherheit immer noch das Auto, das im Gegensatz zu einem Haus schnell und unkompliziert zu Geld gemacht werden könne. Die Europäische Zentralbank sieht das ähnlich und akzeptiert Auto-ABS als Sicherheit von Geschäftsbanken, die sich bei ihr refinanzieren. Trotzdem, die Finanzkrise hat Verbriefungen in Verruf gebracht und in der Folge ist der Markt für diese Papiere in Europa stark eingebrochen, sagt Richard Hopkin, Leiter der Verbriefungsabteilung beim Verband für Finanzmärkte in Europa, einer Lobbyorganisation großer Banken und Finanzinstitutionen mit Sitz in London.
Der Markt ist seit der Finanzkrise um rund 80% geschrumpft und er zeigt keine Anzeichen einer Erholung.
Hopkin betont, europäische Verbriefungen seien nicht mit US-Schrotthypotheken vergleichbar. Ihr Ausfallrisiko sei immer niedrig gewesen.
Verbriefung ist nur ein Werkzeug, mit dem sich Banken refinanzieren und ihr Risiko managen. Wie mit jedem anderen Werkzeug auch, kann man damit gute und weniger gute Dinge machen. Es ist wie bei Autos. Die verursachen auch keine Unfälle, sondern die Menschen, die sie fahren.
Verglichen mit den USA ist der europäische Verbriefungsmarkt relativ klein. Im vergangenen Jahr hatte er ein Volumen von rund 180 Milliarden Euro. Das ist nur etwas mehr als ein Zehntel des Marktes in den USA. Für die Europäische Zentralbank ist das ein Problem, denn das Angebot an Papieren, das sie sich im Rahmen einer quantitativen Lockerung kaufen könnte, ist sehr begrenzt. Auch deshalb fordern Mario Draghi und andere europäische Notenbanker einen stärkeren Verbriefungsmarkt. Bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington riefen EZB und die Bank of England gemeinsam dazu auf, den ABS-Markt nicht durch überzogene Regulierung unnötig zu schwächen. Finanzmarktlobbyist Richard Hopkin hört das natürlich gern.
I think the Wenn eine Zentralbank wie die EZB hier mitmacht, wäre das ein klares Signal, dass der Markt sicher ist und gut funktioniert. Aber langfristig wäre das kein Ersatz für die Rückkehr von Investoren an diesen Markt.
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht und die EU-Kommission überprüfen derzeit Kapitalanforderungen für Banken und Versicherungen, die auch Kreditverbriefungen betreffen. Für Investoren seien diese Regeln entscheidend, so Hopkin, denn davon hänge ab, ob der Markt wieder wachse oder weiter dahin dümple. Die Positionen der Finanzbranche und der Europäischen Zentralbank sind hier deckungsgleich. Ein interessanter Aspekt angesichts der neuen Rolle, die die EZB ab Herbst 2014 spielt. Sie übernimmt dann die Aufsicht über sämtliche Großbanken in der Eurozone.
Und ob die EZB dann die Geister, die sie heute ruft, auch wieder loswerden kann? Andreas Becker zum Comeback der ABS. Mit seinem Beitrag endet unser Podcast für heute. Für die Technik war Jürgen Kuhn verantwortlich, am Mikrofon war Dirk-Ulrich Kaufmann. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.